erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 23. April. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben, aus dem Buch Richter, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 9. Juda und Simeon erobern das Land. Nach Josuas Tod fragten die Israeliten den Herrn: Welcher von unseren Stämmen soll die Kanaaniter als erstes angreifen? Der Herr antwortete: Juda soll als erstes angreifen. Ich gebe das Land in seine Gewalt. Da sagten die Männer von Juda zu ihren Brüdern vom Stamm Simeon: Kommt, zieht mit uns in das Gebiet, das uns zugeteilt wurde, und kämpft mit uns gegen die Kanaaniter. Danach werden wir euch helfen, euer Gebiet zu erobern. Und so zogen die Männer vom Stamm Simeon mit Juda in die Schlacht. Als die Männer vom Stamm Juda angriffen, schenkte der Herr ihnen den Sieg über die Kanaaniter und Perisiter, und sie töteten 10.000 feindliche Krieger in der Nähe der Stadt Bezek. Bei Bezek trafen sie auf König Adoni-Bezek und kämpften gegen ihn, und die Kanaaniter und Perisiter wurden besiegt. Adoni-Bezek floh, doch die Israeliten setzten ihm nach. Sie bekamen ihn zu fassen und schnitten ihm die Daumen von den Händen und die großen Zehen von den Füßen ab. Da sagte Adoni-Bezek: 70 Königen habe ich die Daumen und die großen Zehen abschneiden lassen, und sie mussten auflesen, was von meinem Tisch herunterfiel. Jetzt hat Gott mir vergolten, was ich ihnen angetan habe. Er wurde nach Jerusalem gebracht und dort starb er. Nun griffen die Männer vom Stamm Juda Jerusalem an und eroberten die Stadt. Sie erschlugen die Bewohner mit dem Schwert und setzten die Stadt in Brand. Daraufhin wandten sie sich nach Süden, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die im Bergland, im Negev und im Hügelland lebten. Sie kämpften gegen die Kanaaniter in Hebron, dem ehemaligen Kirjat Arba, und besiegten die Streitkräfte von Sheshai, Ahiman und Talmai. Von dort wandten sie sich gegen die Einwohner der Stadt Debir, des früheren Kirjat Sefer. Kaleb sagte: Wer Kirjat Sefer angreift und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Othniel, der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas, eroberte die Stadt, und da gab Kaleb ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Als Achsa zu Othniel kam, versuchte sie ihn zu überzeugen, ihren Vater um zusätzliches Ackerland zu bitten. Sie ließ sich von ihrem Esel gleiten, und Kaleb fragte sie: Was hast du? Was kann ich für dich tun? Sie antwortete: Gib mir ein Geschenk als Zeichen deines Segens. Du hast mir dürres Land im Süden geschenkt. Nun gib mir auch Wasserquellen dazu. Daraufhin gab Kaleb ihr die oberen und die unteren Quellen. Als die Männer vom Stamm Juda Jericho verlassen hatten, waren die Keniter, die Nachkommen von Moses Schwiegervater, mit ihnen in die Wüste von Judäa gezogen. Sie ließen sich nun unter den Einheimischen nieder. Juda zog zusammen mit seinem Bruder Simeon in den Kampf gegen die Kanaaniter, die in Zephat lebten, und sie zerstörten die Stadt bis auf den Grund. Deshalb erhielt die Stadt den Namen Horma. Gaza, Aschkelon und Ekron sowie die umliegenden Gebiete wurden ebenfalls von Juda eingenommen. Israel kann das Land nicht erobern. Der Herr war mit den Männern von Juda und sie eroberten das Bergland. Das Volk, das in den Ebenen lebte, konnten sie jedoch nicht vertreiben, denn es hatte eiserne Streitwagen. Kaleb erhielt die Stadt Hebron, wie Mose es angeordnet hatte. Die Nachkommen der drei Söhne Anaks, die dort lebten, wurden von Kaleb vertrieben. Dem Stamm Benjamin hingegen gelang es nicht, die Jebusiter aus Jerusalem zu vertreiben. Deshalb leben die Jebusiter bis heute neben dem Stamm Benjamin in Jerusalem. Die Nachkommen von Josef zogen gegen die Stadt Bethel, und der Herr war mit ihnen. Sie sandten Kundschafter nach Bethel, das früher Luz hieß. Die Kundschafter begegneten einem Mann, der gerade aus der Stadt herauskam, und sie sagten zu ihm: Zeig uns einen Weg, wie wir in die Stadt gelangen können, und wir werden dich verschonen. Er zeigte ihnen einen Zugang zur Stadt, und sie töteten jeden Einwohner außer diesem einen Mann und seiner Familie. Später zog der Mann in das Gebiet der Hittiter und gründete dort die Stadt Luz. Sie ist dort bis heute unter diesem Namen bekannt. Dem Stamm Manasse gelang es nicht, die Einwohner von Bet-Shean, Taanach, Dor, Jibleam, Megiddo und den umliegenden Dörfern zu vertreiben. Und so blieben die Kanaaniter in diesem Gebiet wohnen. Als die Israeliten stärker wurden, zwangen sie die Kanaaniter zwar zur Fronarbeit, doch sie konnten sie nicht aus dem Land vertreiben. Ebenso misslang es dem Stamm Ephraim, die Kanaaniter, die in Geza lebten, zu vertreiben. Und so wohnten die Kanaaniter dort mitten unter ihnen. Der Stamm Sebulon konnte die Kanaaniter nicht vertreiben, die in Kitron und Nahalol lebten, und diese blieben unter ihnen wohnen. Allerdings verpflichtete Sebulon sie zur Fronarbeit. Der Stamm Aser konnte die Einwohner von Akko, Sidon, Alab, Achsib, Helba, Afek und Rehob nicht vertreiben. Und so siedelten sich die Menschen vom Stamm Aser mitten unter den Kanaanitern an, denen bisher das Land gehört hatte, weil sie sie nicht vertreiben konnten. Der Stamm Naphtali konnte die Siedlungen von Bet-Shemesh und Bet-Anat nicht erobern. Deshalb wurde er mitten unter den Kanaanitern, denen bisher das Land gehört hatte, sesshaft. Allerdings mussten die Einwohner von Bet-Shemesh und Bet-Anat Fronarbeit für den Stamm Naphtali verrichten. Der Stamm Dan wurde von den Amoritern ins Bergland verdrängt. Es gelang den Männern vom Stamm Dan nicht, in die Täler vorzustoßen. Die Amoriter setzten alles daran, im Gebirge Heres, in Ajalon und Sha'albim wohnen zu bleiben. Doch als die Nachkommen von Josef stärker wurden, zwangen sie die Amoriter zur Fronarbeit. Die Grenze der Amoriter verlief vom Pass von Akrabim bis nach Sela und von dort aus weiter hinauf. Der Bote des Herrn kommt nach Bochim. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht, das ich euren Vorfahren mit einem Schwur zugesichert habe. Ich habe gesagt: Meinen Bund mit euch werde ich niemals brechen. Ihr dagegen sollt euch nicht mit den Menschen verbünden, die in diesem Land wohnen. Ihre Altäre sollt ihr zerstören. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Warum habt ihr das getan? Nun sage ich: Ich werde die Menschen, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Sie werden euch von allen Seiten bedrängen und ihre Götter werden eine Stolperfalle für euch sein. Als der Engel des Herrn das zum Volk gesagt hatte, brachen die Israeliten in lautes Weinen aus. Sie nannten den Ort deshalb Bochim und brachten dem Herrn dort Opfer dar. Josuas Tod. Nachdem Josua das Volk entlassen hatte, gingen die einzelnen Stämme daran, das Land, das ihnen als Erbbesitz zugeteilt war, zu erobern. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel vollbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb mit 110 Jahren. Er wurde in dem Land begraben, das er als Erbteil erhalten hatte, in Timnath-Serach, im Bergland von Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus dem Lukasevangelium Kapitel 4, die Verse 16 bis 37. Jesus in Nazareth. Dabei kam er auch nach Nazareth, dem Ort, wo er aufgewachsen war, und ging entsprechend seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Dort stand er auf, um aus dem Buch Gottes vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und stieß auf die Stelle, wo geschrieben steht: Der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung, den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft und die Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Jahr der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen und gab sie dem Verantwortlichen zurück. Danach setzte er sich wieder hin. Die Augen von allen, die in dem Versammlungshaus waren, waren aufmerksam auf ihn gerichtet. Dann ergriff Jesus das Wort und sagte: Heute erfüllen sich diese Voraussagen im Buch Gottes, hier, in eurem Beisein. Sie alle stimmten ihm zu und staunten über seine Worte voller Gnade und Schönheit. Sie fragten sich: Ist das nicht der Sohn von Josef? Er erklärte weiter: Sicher haltet ihr mir jetzt dieses Sprichwort vor: Arzt, heile dich doch selbst. Ihr wollt damit sagen: Tu doch die großartigen Dinge, von denen wir aus Kapernaum gehört haben, auch genauso hier in deinem Heimatort. Und weiter sagte Jesus: Ja, ich sage euch ganz klar, kein einziger Prophet wurde in seiner eigenen Heimat anerkannt. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Zur Zeit von Elia lebten doch viele Witwen im Land Israel, damals, als 3,5 Jahre lang kein einziger Tropfen vom Himmel fiel und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und doch sandte Gott Elia, den Propheten, zu keiner einzigen von ihnen, sondern stattdessen zu einer Witwe in Sarepta in der Gegend von Sidon. Genauso gab es viele Aussatzkranke im Land Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und doch wurde kein einziger von ihnen gesund und rein, sondern nur der Syrer Naaman. Alle, die das dort in der Synagoge hörten, wurden sehr wütend. Sie sprangen auf und warfen Jesus aus dem Ort hinaus. Sie zerrten ihn zum Steilabhang des Berges, auf dem ihre Ortschaft errichtet war, um ihn von dort hinunterzustürzen. Doch er ging einfach mitten durch sie hindurch und ließ sie zurück. Jesus in Kapernaum. Danach wanderte Jesus vom Bergland hinunter nach Kapernaum, einer Ortschaft in Galiläa. Dort unterrichtete er die Menschen ebenfalls an den Sabbattagen. Sie waren außer sich vor Staunen über seine Aussagen, denn seine Worte waren voller Autorität. Dort, in der Synagoge, saß auch ein Mann, der einen unreinen dämonischen Geist in sich trug. Der schrie mit lauter Stimme: »Wehe uns, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Mann aus Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Du bist der von Gott Gesandte, der Heilige.« Doch Jesus wies ihn in seine Schranken und sagte: »Sei still, geh aus ihm hinaus.« Da schmiss der Dämon ihn in die Mitte des Raumes und kam aus ihm heraus, ohne ihm dabei Schaden zuzufügen. Alle Anwesenden wurden ganz starr vor Schrecken. Sie fragten einander: »Wie kann sein Wort so viel bewirken? Mit Autorität und Gotteskraft wirft er die unreinen Geister hinaus, und sie müssen dann wirklich verschwinden.« Bald verbreiteten sich diese Neuigkeiten über Jesus überall in der Gegend, auch bis in die letzten Winkel. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir Psalm 90 und Psalm 91. Gotteslied 90. Gott, die ewige Zuflucht. Ein Bittgebet von Mose, dem Mann, der zu Gott gehörte. Herr, eine Zuflucht warst du für uns von Generation zu Generation. Bevor noch die Berge geboren wurden oder die Erde, ja, der Erdkreis in Geburtswehen lag, da warst du schon Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt den Menschen wieder zu Staub werden und sagst: Kommt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie ein Tag, wie das Gestern, das vergangen ist, wie eine Nachtwache. Du schwemmst sie fort, wie der Schlaf sind sie, sie sind wie das Gras, das am Morgen aufwächst. Ja, am Morgen blüht und wächst es auf, doch am Abend welkt und verdorrt es. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und über deinen Grimm erschrecken wir zutiefst. Du hast unsere Vergehen vor dich hingestellt, unsere Geheimnisse in das Licht deiner Gegenwart. Ja, alle unsere Tage fliegen dahin durch deinen Zorn, wir verbringen unsere Jahre wie einen Seufzer. Unsere Lebenszeit wird 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, sind es 80 Jahre und das, was herausragend ist an ihnen, ist doch nur Mühe und Beschwernis. Ja, schnell gehen sie vorbei, wir fliegen davon. Doch wer will die Gewalt deines Zorns wahrhaben? Und wer hat Ehrfurcht vor dir in deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann werden wir ein weises Herz erlangen. Kehre doch wieder zurück, Herr. Wie lange noch? Erbarme dich doch über deine Diener. Schon am Morgen mach uns satt durch deine Güte, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Schenke uns nun Freude genau so lange, wie du uns bedrückt hast, wie die Jahre, in denen wir Unheil erlebt haben. Lass deine Diener deine wunderbaren Taten sehen und deine Herrlichkeit ihre Kinder. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Ja, das Werk unserer Hände lasse er gelingen. Ja, lass gelingen das Werk unserer Hände. Gotteslied 91. Unter dem Schatten des Allmächtigen. Wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Festung, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er bewahrt dich vor dem Fangnetz des Jägers, vor der Pest, die Verderben bringt. Unter seinen Schwingen birgt er dich, und unter seinen Flügeln kannst du dich verstecken. Ein Schutzschild, ja ein Schutzwall ist seine Treue. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, nicht vor den Pfeilen, die am Tag herbeischwirren, und auch nicht vor der Pest, die im Dunkeln umhergeht, oder vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend an deiner Seite fallen und unzählige an deiner rechten Seite, dich wird es nicht treffen. Bloß mit deinen Augen wirst du es anschauen, und was die Gottesverächter als Lohn bekommen, wirst du sehen. Der Herr ist mein Zufluchtsort, sagst du. Den Höchsten wählst du dir zur Wohnung. Kein Unheil wird dich treffen, kein Schicksalsschlag darf deinem Zelt nahe kommen. Denn seinen Engeln hat er den Befehl gegeben, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit du deinen Fuß an keinen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, du wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. Ja, an mir hängt er, und so will ich ihn retten. Ich will ihn aus der Gefahr holen, denn er kennt meinen Namen. Weil er zu mir ruft, will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Mit einem langen Leben will ich ihn sättigen und will ihn mein Heil erleben lassen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 13 die Verse 24 und 25. Wer seinen Sohn nicht straft, der liebt ihn nicht. Wer seinen Sohn liebt, weist ihn schon früh zurecht. Der Gottesfürchtige hat zu essen, bis er satt ist, der Bauch der Gottlosen aber bleibt leer.